Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
We have pardoned anyone, all those who had fought against us. We don't want a repeat of war. So the Islamic Emirate of Afghanistan does not have any conflict with anybody. We want the fighting to end.
Die Kämpfe sollen also enden und das Islamische Emirat Afghanistan hat keinen Konflikt mit irgendjemand. Allen wird verziehen, die gegen die Taliban gekämpft haben. Mit diesen Worten aus der ersten Pressekonferenz haben die Extremisten vor einem Jahr ihre Herrschaft gestartet. Das klang zumindest für mich, als ob sich die Kämpfer gewandelt hätten. Inzwischen ist klar, das ist nur ein Teil der Taliban. Die tonangebende Fraktion, die wird immer noch dominiert von den Hardlinern. Die Spaltung der Taliban besprechen wir mit Emran Feroz, ein Afghanistan-Kenner, den Sie hier in der Weltzeit schon öfter gehört haben. Er bereist regelmäßig das Land. Und zumindest auf den Straßen in Kabul, da klingt es eigentlich wie früher, oder wie haben Sie das beobachtet, Herr Feroz?
Richtig, also da hört man die typische Geräuschkulisse des Kabuler Verkehrs. Immer noch dasselbe Chaos, vielleicht nicht ganz vergleichbar wie früher, aber das ist der Alltag. Also ich glaube, da war ich unterwegs in der Nähe des Daruman-Palastes, weil ich auch in der Gegend lebe und wohne, wenn ich in Afghanistan bin.
Und Sie waren auch bei Ihrer letzten Reise vor ein paar Wochen, haben Sie mir erzählt, am Kabuler Flughafen. Die Szenen dort haben wir noch im Kopf, als tausende Afghanen eben von dort flüchten wollten. Einige haben sich an ein Flugzeug gehängt, das war im August 2021. Jetzt kam dort ein prominenter Afghane wieder über den Flughafen zurück ins Land, Farooq Wardak. Wer ist das?
Farooq Wardak war einst der Bildungsminister Afghanistans. Das war vor allem während der Ära von Hamid Karzai, dem Ex-Präsidenten. Und ja, der landete vor einigen Wochen in Kabul, sichtlich gealtert. Also seine Haare sind grau geworden, er hat auch einiges an Gewicht verloren. Doch er wirkte, naja, schon irgendwie glücklich am Flughafen und hat dann auch so eine kleine Pressekonferenz gehalten und wurde von den Taliban feierlich empfangen. Also da gibt es so ein eigenes Empfangskomitee. Und in dem Fall war das besonders wichtig, weil Wardak der bis dato höchste Ex-Offizielle ist, der zurückgekehrt ist.
Und er hat dann im staatlichen TV-Sender RTA World Folgendes gesagt.
Eine große Anzahl unserer Landsleute denkt darüber nach, zurückzukommen und ihrem Land zu dienen. Nur wenige wollen nicht zurückkommen. Einige Freunde, die davon gehört haben, dass ich zurückkomme, meinten, dass das die Chancen erhöht, für sie auch zurückzukommen. Viele unserer Landsleute sind in Deutschland, Europa oder Dubai und sie sind interessiert an einer Rückkehr. Die Würde der Menschen kann nur respektiert werden im eigenen Land. Der Stolz, die Freunde und der Respekt sind hier. Das ist mein Zuhause und hier wird mein Grab sein. Wir sind hier mit unseren Leuten und sie sind mit uns.
Das klingt ja recht versöhnlich, was Wardak da sagt. Macht er da Werbung im Namen der Taliban für die Millionen Afghanen im Ausland, dass sie doch bitte zurückkommen sollen?
Also natürlich muss man hier auch bedenken, dass der afghanische Staatssender RTA mittlerweile komplett von den Taliban kontrolliert wird und dementsprechend wird da auch viel Propaganda ausgestrahlt. Der Content hat sich schon sehr verändert. In diesem Kontext wird natürlich auch die Rückkehr Wardaks propagiert. Der meint jetzt natürlich, dass viele Afghanen in ihre Heimat zurückkehren wollen und zählt sich auch darunter. Gleichzeitig gibt es aber auch Tausende, die jeden Tag das Land verlassen und auch Tausende, die das Land verlassen wollen, aber nicht raus können. Für die Taliban war allerdings die Rückkehr Wardaks ein kleiner Scoop, der dementsprechend zelebriert wurde. Es gab ja die Ansage, dass es eben eine Amnestie geben würde für frühere Regierungsmitglieder. Und jetzt können die Taliban wieder einmal sagen, schaut her, wir haben uns an unser Wort gehalten.
Und wie wurde Wardak denn vorher, als er noch Bildungsminister war, unter diesen westlich orientierten Regierungen wahrgenommen im Land?
Das Erwähnenswerte ist natürlich, dass Farooq Wardak zu den korruptesten Politikern der mittlerweile gefallenen Republik gehört hat. Er war eben, wie bereits erwähnt, hauptsächlich unter der Amtszeit von Hamid Karzai tätig und sein Ministerium war für viele, viele schlimme Dinge, die Afghanistan bis heute verfolgen, bekannt. Farooq Wardaks Bildungsministerium galt als besonders korrupt und war unter anderem auch für die Existenz von sogenannten Geisterschulen zuständig. Da wurden also regelmäßig ausländische Gelder in Millionenhöhe akquiriert Unter anderem hieß es dann zum Beispiel, dieses Geld wird für die Errichtung von Mädchenschulen benutzt. Mädchenschule wurde da nochmal besonders betont, weil dann gab es vielleicht noch extra Kohle. Aber am Ende wanderte der Großteil dieses Geldes einfach in die Taschen der korrupten Offiziellen unter Wardak oder eben in seine eigenen Taschen. Und am Ende gab es dann nur leerstehende Gebäude, also keine echten Schulen, die in Betrieb waren. Oder es gab einfach nichts. Es gab nur etwas, was auf dem Papier existierte. Und das, was damals passiert ist, verfolgt Afghanistan bis heute. Warum? Weil es bis heute eben viele Regionen im Land gibt, in denen auch gar kein Schulbetrieb möglich ist, weil die Infrastruktur und die Gelder diese Regionen nie erreicht haben. Gleichzeitig wurden Männer wie Wardak in den Karzai-Jahren steinreich. Also dieser Mensch ist Millionär, sein Sohn besitzt Immobilien, er besitzt Immobilien natürlich alles im Ausland. Vieles davon befindet sich hauptsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem Hort der afghanischen Korruption. Dort besitzt Wardak gemeinsam mit seiner Ehefrau auch mindestens 2 Luxusimmobilien.
Und was haben die Taliban jetzt von seiner Rückkehr? Wird er dann wieder Bildungsminister, wenn es das Amt noch gibt? Oder was haben sie mit ihm vor?
Also ich denke, zurzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Taliban mit diesen Ex-Offiziellen wirklich zusammenarbeiten, geschweige denn ihnen am Ende des Tages Regierungsposten geben. Ich denke, viele Teile der Taliban wissen natürlich immer noch, wie korrupt diese Menschen waren. Und sie dienen in erster Linie der Propaganda. Man will sagen, schaut her, diese Generalamnestie, die gilt sogar für diese Menschen. Das heißt, ihr alle, die das Land verlassen wollt oder das Land bereits verlassen habt, ihr wärt hier auch sicher. Warum geht ihr weg? Also sie wollen diesen Exodus und auch diesen Brain Drain dadurch irgendwie verhindern. Aber natürlich ist das nicht so glaubwürdig, weil diese Amnestie, und das bemerken auch sowohl die Taliban als auch viele Nicht-Taliban, diese Amnestie, sie gilt für solche Männer wie Wardak, aber gleichzeitig gibt es weiterhin viele Ex-Soldaten und andere Leute, die irgendwie Teil der Polizei waren oder Teil des Geheimdienstes waren, die nicht prominent sind und die weiterhin von den Taliban verfolgt werden. So, dass sich am Ende sogar der durchschnittliche Taliban-Soldat denkt, naja, warum verfolge ich hier irgendwelche Leute, wenn die schlimmsten Korrupten und Kriminellen von meinen eigenen Führern hofiert werden?
Da sehen wir jetzt, dass es ja schon die ersten Brüche gibt in dieser reinen Lehre, die die Taliban eigentlich verkaufen wollen, an die sie sich aber auch nicht halten. Und ein weiteres Beispiel ist eben nicht nur die Korruption und die alten Herrscher, sondern es gibt eben auch die Gender-Apartheid, also die Benachteiligung von Frauen und Mädchen. Und da haben Sie ja auch gehört etwas aus Ihrem eigenen Bekanntenkreis, Herr Feroz. Welche Einschränkungen gibt es dort jetzt?
Mädchen und Frauen müssen sich etwas strikter verschleiern, dürfen Parks und andere Freizeitmöglichkeiten nur begrenzt und getrennt aufsuchen. Da gibt es schon neue Gesetze, dass eben diese Freizeitmöglichkeiten hauptsächlich von Männern benutzt werden können. Also ich höre das auch von meinen weiblichen Verwandten dort, die sagen, ja, wir haben es hier nicht so schön, diese ganzen schönen Parks, die kann man jetzt besuchen, aber wir können das nicht so einfach machen. Und so ist es halt eben. Und vor allem im Bereich der Bildung sind die Folgen besonders verheerend, weil seit ihrer Rückkehr die Taliban afghanischen Mädchen den Gang in weiterführende Schulen, also von der 7. bis zur 12. Klasse, verwehren.
Wer steht denn für diese frauenfeindliche Politik bei den Taliban? Also wer legt fest, dass eben die Mädchen ab Klasse 7 nicht mehr in die Schule gehen dürfen? Das bedeutet ja, dass sie eben keine höheren Abschlüsse bekommen und dann künftig nicht auf die Uni können und eben somit dann auch größtenteils vom Arbeitsleben ausgeschlossen werden. Wer will denn das von den Taliban?
Naja, vor allem diese Thematik macht deutlich, dass es unter den Taliban keine einheitliche Meinung gibt, aber es gibt eine Hierarchie. Und da gibt es natürlich einige Männer, die da sehr dominant sind. Da gibt es zum Beispiel den aktuellen Premierminister der Taliban, Mullah Hassan Akhund. Der gehörte zu den engsten Vertrauten des verstorbenen Taliban-Gründers Mullah Omar. Und mehreren Quellen zufolge ist Akhund jemand, der sich ausschließlich der Lektüre des Korans widmen würde und gar kein Interesse an anderen Büchern hat. Also mit solchen Leuten hat man es da zu tun. Das macht es natürlich umso schwieriger, in irgendeiner Art und Weise mit ihnen zu tun zu haben. Ähnlich verhält es sich auch mit dem aktuellen Führer der Bewegung, Maulavi Haibatullah Akhundzada. Dieser soll zum Beispiel vor Jahren gesagt haben, dass Universitäten Männer wie Hamid Karzai ausbilden würden. Hamid Karzai, also der Ex-Präsident, den die Taliban weiterhin als Verräter und US-Kollaborateur betrachten, ausgebildet werden. während ein Mujahid, also ein Gotteskrieger, eine Medresse, eine Religionsschule besucht. Und dieser Mann, Ahundzada, ist natürlich auch jemand, der von weltlicher Bildung nicht viel hält.
Und die Leute, die in Afghanistan für weltliche Bildung gestanden haben, das waren eben die Politiker, denen eben auch Korruption vorgeworfen wurde in weiten Teilen. Wie ist es denn jetzt mit der aktuellen Regierung der Taliban? Wird denen auch Korruption vorgeworfen?
Also in den letzten Jahren war es ja so, dass die Taliban das Thema Korruption immer sehr gut für sich ausschlachten konnten. Mittlerweile ist das eher weniger der Fall, soweit ich das feststellen kann. Die Taliban-Herrscher haben die korrupten Institutionen Kabuls übernommen. Natürlich haben sie manche abgeschafft, also zum Beispiel auch das Parlament und so. Da muss man auch bedenken, dass Korruption dort sehr alltäglich gewesen ist. Das war wie ein Bazar, das afghanische Parlament. Und manche Sachen haben sie abgeschafft, aber natürlich gibt es weiterhin viele, viele Institutionen, die laufen und die von den Taliban geführt werden. Und dort gibt es weiterhin Korruption. Das heißt, dass die Taliban, die das übernommen haben, die haben jetzt auch das Geld geschmeckt, sage ich mal, und bedienen sich auch dementsprechend an vielen Sachen, zum Beispiel an gepanzerte Autos oder an leerstehende Villen und so. Und das fällt der Bevölkerung auf. Gleichzeitig, ich habe es ja vorhin erwähnt, viele Menschen wollen raus aus Afghanistan. Dafür braucht man Dokumente, zum Beispiel einen afghanischen Pass. Und dieser Pass hat in den letzten Monaten extrem viel gekostet. So teuer war ein afghanischer Pass nicht mal während der Zeit der Republik. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die pro Pass $1,000 gezahlt haben. Das ist schon ziemlich viel. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Talib, der dort das Sagen hatte, das nicht mitbekommen hat. Und auch die Taliban selber haben immer wieder gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, dass es in ihren Reihen jetzt auch Korruption geben würde und dass sie dagegen vorgehen würden.
Es gibt also auch weiterhin Korruption in Afghanistan und es gibt auch, das haben Sie angedeutet, diesen Bruch innerhalb der Taliban-Regierung. Das müssen Sie noch mal ein bisschen näher erklären. Woran kann man den festmachen?
Richtig, also man merkt es vor allem bei der Frauen- und Mädchenpolitik. Es gibt ja zum Beispiel hier gar kein eindeutiges Verbot der Taliban. Also die sagen nicht, die Mädchen dürfen nicht in die Schule, sondern die schieben die ganze Zeit irgendwelche Ausreden vor und widersprechen sich dabei selber. So, dass sie sich dann immer wieder selber korrigieren müssen. Zum Beispiel hat der Taliban-Sprecher Sohail Shahin im Frühling gemeint, die Schulen würden bald geöffnet werden, also im Frühling. Und dann, als das nicht der Fall war und die Mädchen weinend nach Hause geschickt wurden Ende März, da hat er sich dann wieder gemeldet und meinte, Schuluniformen würden fehlen, es gäbe logistische Probleme und so weiter und so fort. Natürlich glaubt das niemand. Auch in ihren eigenen Reihen gibt es Menschen, die das nicht glauben. Da gibt es zum Beispiel den Vize-Außenminister der Taliban, Sher Mohammad Abbas Danikzai, der inzwischen Folgendes sagt.
Die Mädchen und Frauen unseres Landes haben das Recht auf Bildung. Das ist ihr vom Islam gegebenes Recht und niemand kann ihnen das nehmen.
Wer ist dieser Mann und warum äußert er sich ganz offen gegen die Taliban-Linie?
Sher Mohammad Abbas Danikzai gehört zu den wichtigsten Taliban-Köpfen der letzten Jahre. Er hat zum Beispiel die Taliban-Außenstelle im Golf-Emirat Katar, also in der Hauptstadt Doha, geleitet und führte auch die Gespräche mit den Amerikanern rund um den Abzug des US-Militärs aus Afghanistan. Vielleicht können sich auch viele hier daran erinnern, dass Danikzai und sein Team damals das Gesicht der neuen Taliban wurden. Sie sprachen Englisch, gaben vielen internationalen Medien Interviews. Und auch ich habe hier und da mitbekommen, wie einige Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, naja, die klingen ja gar nicht so unvernünftig. Und ähnlich verhielt es sich dann auch mit jenen Taliban, die im August in Kabul präsent waren und sich der internationalen Presse präsentierten. Das waren zum Teil auch die gleichen Leute vom Katar-Team. Unter ihnen befanden sich Männer mit Hochschulabschluss, deren Töchter ebenfalls studiert haben und verschiedenen Berufen nachgehen. Das beste Beispiel hierfür ist Danikzai selber. Der hat nämlich einen eher bürgerlichen Hintergrund und wuchs im Kabul der 1960er und 70er Jahre auf. Vor einigen Jahren sorgte ein Hochzeitsfoto von ihm für Aufsehen. Es zeigt ihn nämlich mit Schnurrbart und Anzug, während seine Frau unverschleiert ein modernes westliches Hochzeitskleid trägt. Und das war natürlich schon ein krasser Kontrast zu dem, was dieser Mann heute repräsentiert. Aber gleichzeitig wird klar, dass eben Männer wie Danikzai gut waren für die PR der Taliban. Doch letzten Endes haben sie innerhalb der Bewegung kein Machtwort. Es ist auch erwähnenswert, dass Danikzai nicht mal befördert wurde. Er hat den gleichen Posten wie zur Zeit des ersten Taliban-Regimes. Er ist immer noch Vize-Außenminister. Und das zeigt, das ist eigentlich fast eine Ohrfeige für ihn. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass er da jetzt einige ein bisschen rebellischer geworden ist einfach.
Aber ist er trotzdem ein Kritiker und weiterhin in der Regierung? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum lässt man das denn zu innerhalb der Taliban?
Nun ja, es ist schon so, dass vor allem die Taliban, die da in Kabul präsent sind, die vertreten alle oder viele von ihnen vertreten eine ähnliche Meinung wie Starnik Zai. Also ich habe, als ich zum Beispiel das letzte Mal dort war, habe ich mal dieses Außenministerium der Taliban besucht, da eben wo auch Starnik Zai arbeitet und da sind auch viele junge Männer und auch noch Ex-Offizielle des vorherigen Regimes, die weiterhin dort arbeiten und dort hatte niemand ein Problem mit Bildung für Frauen. Das Ding ist aber, dass Starnik Zais Worte bei diesen Leuten Anklang finden und jetzt auch eben bei der jüngeren und technikaffineren Generation der Kämpfer, die vor allem in sozialen Medien und so weiter präsent sind, da wird das auch sehr gut geheißen. Diese Zielgruppe erreichte und auch westliche Medien zitieren ihn dann und so weiter. Aber die Hierarchie innerhalb der Taliban ist dennoch klar. Das hat mir auch Ahmad Walid Karkar, ein politischer Analyst und Publizist aus London, der sich sehr mit den Taliban und Afghanistan beschäftigt, erklärt.
The Taliban are an ideological religious movement and what that means is that they consider
Die Taliban sind eine ideologische, religiöse Gruppierung. Das bedeutet, dass sie dem Amir, ihrem Führer, zur Treue verpflichtet sind. Das ist ihre Pflicht aus religiösen Gründen. Die Hierarchie innerhalb der Taliban ist klar, obwohl in den letzten Jahren während des Krieges gegen die Amerikaner die Einheit der Gruppe oft hinterfragt wurde. Es gab auch Versuche, sie zu spalten, wogegen sie sich wehrhaft zeigten. All dies bedeutet allerdings nicht, dass die Taliban komplett immun gegen eine mögliche Spaltung sind. Wir haben vor allem im Kontext der Mädchenschulen gesehen, dass sich Brüche zeigen, etwa zwischen den Internationalisten und den lokalen Traditionalisten unter den Taliban.
Ja, die politische Führung, von der Karkar hier spricht, das sind eben die Hardliner um Taliban-Führer Akhundzada. Der trägt den religiösen Titel Amirul Muminin, Führer der Gläubigen. Und lebt gar nicht in Kabul. Da gibt es nämlich auch noch eine geografische Trennung zwischen den verschiedenen Weltanschauungen. Während Starnik Zai und andere Internationalisten in Kabul verweilen, schottet sich die Führung im südlichen Kandahar ab und will mit der Außenwelt möglichst wenig zu tun haben. So scheint es zumindest. Aber damit entfremdet sie nicht nur die internationale Staatengemeinschaft, von der Afghanistan weiterhin abhängig ist, sondern auch die eigene Bevölkerung. Akhundzada selbst hält sich weiterhin bedeckt. Es gab sogar Gerüchte, dass er gar nicht mehr lebt, vor einigen Jahren. Einfach weil er bis dato der Öffentlichkeit kein einziges Mal sein Gesicht gezeigt hat. Und den Machtkampf der Taliban beschreibt Analyst Karkar wie folgt.
Die Internationalisten, die wir aus Doha kennen, wurden wohl vom traditionalistischen Kern der Gruppierung überstimmt. Vorerst ist das der Status quo, doch nichts ist auf Dauer in Stein gemeißelt.
Dann kommen wir mal zum dritten Talib, den wir heute näher besprechen, dem derzeitigen Anführer, der sich seit der Machtübernahme, Sie haben es angesprochen, ja noch nicht der Öffentlichkeit irgendwie gezeigt hat oder Interviews gegeben hat. Was kann man denn über ihn sagen?
Naja, Haibatullah Akhundzada stammt aus dem Süden Afghanistans, aus Kandahar. Er ist vermutlich 61 Jahre alt und soll früher unter der ersten Taliban-Regierung sowas wie der oberste Richter des Landes gewesen sein. Er wurde 2016 der Nachfolger von Akhtar Mohammad Mansur, nachdem dieser durch einen US-Drohnenangriff in Pakistan getötet wurde. Mansur war der Nachfolger von Taliban-Gründer Mullah Omar und im Gegensatz zu Akhundzada galt er eigentlich als Realist und Pragmatiker. Ich denke, er wäre heute einer dieser Internationalisten. Und es war erst seine Tötung, die eigentlich den Aufstieg des deutlich radikaleren Akhundzadas ermöglichte. Heute stehen die Taliban deshalb auch vor einem ideologischen Spagat, der praktisch unmöglich erscheint. Zunehmender Extremismus und Härte isoliert sie innerhalb der Afghanen und auf der internationalen Bühne. Doch Sanftheit und Nachsehen könnte dazu führen, dass sich Tausende der eigenen Kämpfer von der Führung entfremden und sich noch fanatischeren und blutigeren Gruppierungen anschließen. Und die gibt es leider auch in Afghanistan.
Welche meinen Sie da?
Ja, da gibt es hauptsächlich die afghanische Zelle des sogenannten Islamischen Staates. Die steht praktisch schon bereit, um jene Männer aufzufangen, die sich von den Taliban abwenden. Und sie gilt derzeit als größte Bedrohung für die Taliban und ist mittlerweile fast im ganzen Land aktiv. Auch das hat mir Ahmad Walid Karkar sehr anschaulich bestätigt.
Der IS strebt ein globales Kalifat an, während die Taliban derartige Interessen nicht verfolgen. De facto macht ihre Ausrufung eines Emirates deutlich, dass ihre politische Agenda an einer spezifischen geografischen Region, die wir eben als Afghanistan kennen, gebunden ist.
Die Taliban wollen also nur Afghanistan beherrschen. Was ist denn noch anders zu den verbliebenen IS-Kämpfern im Land?
Ja, es gibt da ziemlich viele Unterschiede, von der Art, wie man betet, bis hin eben, wie man den Islam praktiziert. In dem Fall ist es so, dass in Afghanistan, also Afghanistan ist ein mehrheitlich hanafitisches Land, auch die Türkei übrigens, also die hanafitische Rechtsschule ist die größte Rechtsschule innerhalb des sunnitischen Islams und wird von den meisten Sunniten auf der Welt so gepflegt. Dass die Taliban sich da auch einordnen, das überrascht natürlich viele. Es gibt auch viele hanafitische Geistliche, die regelmäßig die Taliban kritisieren. Aber es ist halt so, dass diese salafistische Auslegung des Islams, vor allem dann gemischt mit diesem global-dschihadistischen Weltbild, dazu führen kann, dass man sich eher dem IS anschließt und Minderheiten verachtet und auch alle anderen Menschen als Ketzer betrachtet. Das ist etwas, was bei den Taliban jetzt eher weniger der Fall ist. Auch ihr Umgang mit Schiiten ist zum Beispiel ein anderer als der des IS. Dass die Taliban überhaupt mit Schiiten zusammensitzen, gilt für den IS als großes Verbrechen. Die Taliban gelten auch als absolute Verräter, seitdem sie sich mit den Amerikanern an den Verhandlungstisch gesetzt haben, aus Sicht des IS.
Gibt es denn da gar kein Aufeinanderzugehen dieser beiden Gruppierungen?
Nein, es gibt kein Aufeinanderzugehen, weil es hier trotzdem ähnliche Herrschaftsansprüche gibt. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass die Taliban ihren eigenen War on Terror gegen den IS führen. Und dabei machen sie dieselben Fehler wie ihre Vorgänger, sprich die NATO und ihre afghanischen Verbündeten in den letzten 20 Jahren. Allerdings mit der salafistischen Bevölkerung Afghanistans. Die gibt es nämlich, also diesen salafistischen Islam gibt es in Teilen Afghanistans. Den gab es auch schon lange, bevor der IS aufgekommen ist. Man erkennt zum Beispiel Salafisten an der Art, wie sie beten. Ein hanafitischer Muslim betet anders als ein salafistischer. Mittlerweile wird auch dementsprechend Ausschau gehalten nach Leuten, die anders beten. Und die werden dann einfach abgeführt. Die verschwinden dann. Das waren dann vielleicht gar keine IS-Kämpfer, aber aus Sicht der Taliban ist das eine Bedrohung, die eben aus dem Weg geräumt werden muss.
Das heißt, die Geschichte Afghanistans wiederholt sich auf eine Art und Weise?
Ja, so kann man das sagen. Die Akteure sind neu, aber die grundlegenden Probleme sind seit Jahrzehnten dieselben. Mittlerweile gehen manche Beobachter auch davon aus, dass die afghanische IS-Zelle vom pakistanischen Geheimdienst ISI, der jahrelang den Taliban unter die Arme griff, unterstützt wird. Der Grund, ähnlich wie ihre Vorgängerregierungen, akzeptieren auch die Taliban nicht jene koloniale Grenze, die einst von den Briten gezogen wurde und heute Afghanistan und Pakistan trennt, die Durand-Linie. Deshalb soll jedwede Zentralregierung in Kabul schwach bleiben.
Schwach ist das Land ja auf jeden Fall weiterhin wirtschaftlich gesehen. Wie ist denn die Lage derzeit? Wie geht es den Menschen nach fast einem Jahr Taliban-Herrschaft?
Nun ja, inmitten von all dem Chaos muss sich Afghanistan wirtschaftlich stabilisieren. Seit dem Abzug der internationalen Truppen befindet sich allerdings das Land praktisch im freien Fall. Außerdem ist das Ziel von Sanktionen, die in erster Linie nicht das Taliban-Regime treffen, sondern den durchschnittlichen Bürger, also westliche Sanktionen. Und dieser durchschnittliche Bürger, der lebt de facto in einem Käfig, aus dem er nicht entrinnen kann. Dennoch versuchen tagtäglich Tausende von Afghanen, das Land zu verlassen, etwa über den Iran oder Pakistan, so wie ich das vorhin noch erwähnt habe. Und dafür braucht man Dokumente. Das Geschäft mit überteuerten Reisedokumenten boomt, während die Afghanen in der Diaspora regelmäßig Geld in ihre Heimat schicken, um ihren Verwandten das Überleben zu garantieren. Das ist so der Alltag von Afghanistan jetzt seit einem Jahr. Davor war das auch alles irgendwie präsent, aber es hat sich nochmal massiv verschlimmert, weil dieser Staat einfach nicht überlebensfähig ist. Und egal, wer dort regiert, das ist kaum machbar, da irgendwie so einen Businessplan zu kreieren.
was haben denn die Taliban für einen Businessplan oder für eine Idee für das Land?
Naja, der britische Economist fand, das hat mich auch ein bisschen überrascht, jüngst lobende Worte für die Wirtschaftspolitik der Taliban, weil eben zum Beispiel durch Zolleinnahmen und Handel mit Mineralien das Regime täglich Millionen generieren würde. Allerdings stellt die Recherche des Magazins auch ganz richtig fest, dass all dies den Hungertod vieler Afghanen trotzdem nicht verhindern wird.
Emran Feroz, vielen Dank für diese Einschätzungen zu Afghanistan fast einem Jahr nach der Übernahme der Macht in Afghanistan durch die Taliban.
Danke gleichfalls.
Mit Afghanistan geht's ja auch demnächst weiter im August im Weltzeit-Podcast. Dann schauen wir nochmal genauer auf die Entrechtung der Frauen und auf die Ex-Ortskräfte, von denen viele immer noch in Angst und in Verstecken leben, um nicht von den Taliban gefunden zu werden. Ich bin André Zanto. Bis bald.